Alright.
Du bist unser Oranje-Podcast. Heute mit einer orangefarbenen Podcast.
Nein,
ein Foto davon. Warte mal, ich mache mal ein Foto davon, damit man es auch. Moment mal.
Die orangene Socke hat mit Oranje nichts zu tun, sondern es ist meine kleine Reminiszenz an die Piratenpartei. Faxe, wo immer du auch bist. Ich denke an dich. Die Älteren werden sich erinnern.
Dieser Podcast trägt Latzhose.
Ja, oh Gott, oh Gott. Ja.
Oh boy. Boah, ich hab so Jetlag.
Wovon? Von der Zeitumstellung? Ja,
von der Zeitumstellung.
Ach so, ja, ist richtig.
Jetzt, wo wir nicht mehr fliegen können.
Ja,
da müssen wir irgendwie, für ein Jetlag müssen wir jetzt nehmen, was wir kriegen können.
Also, es ist absolut korrekt. Ich für meinen Teil muss sagen, also diese Zeitumstellung, ich fand das richtig bitter mit der einen Stunde, die geklaut wurde. Also eine Stunde weniger am Wochenende für all die tollen Sachen, die wir gerade gar nicht machen dürfen. Das ist schade. Wo sitzt du denn da im Hintergrund? Das sieht aus, weißt du, wie das aussieht? Mit der Tapete da und der Belichtung. Das sieht aus, als drehen die irgendwie gerade von Filmpool so ein deutsches Remake von Oldboy. Kann das sein, dass du jetzt einfach die nächsten 15 Jahre in diesem Hotelzimmer bist, ohne Fenster, ohne alles und einfach nicht weißt, wer dich da eingesperrt hat? Du fängst gleich an, einen rohen Oktopus zu verspeisen und wir alle fragen wir uns dann nichts mehr.
Die nächsten 15 Jahre bin ich eventuell auf jeden Fall hier. Es ist unser Schlafzimmer.
Ach so. Okay, dann fragt sich zumindest die andere Person mit in dem Raum, was du da eigentlich treibst, ne? So, das ist vielleicht, ja.
Heute ist ja vielleicht der 1. April, wo die Realität sich anfühlt wie ein Scherz.
Richtig, jetzt wahrscheinlich hat der 1. April die Fähigkeit, der normalste Tag des Jahres zu sein irgendwie. Das ist so wie mit den Sonntagen. Der Sonntag ist jetzt quasi der Sonntag ist jetzt unter den Tagen der Woche so ein bisschen der weirde Kumpel, den alle immer so ein bisschen komisch angeguckt haben, mit dem man nichts anfangen konnte, der plötzlich der normalste von allen ist. Zumindest sonntags hat man das Gefühl, die Welt ist doch völlig unverändert und gut.
Könnt ihr denn mal erzählen für die Hörer, so ein bisschen, dass ihr so relatable werdet, wo ihr jetzt gerade herkommt? Also wie geht's euch denn in diesen Zeiten, wie man so schön sagt?
Ja, wir müssen den Hörern vielleicht kurz nur so als kleiner Spoiler vorweg sagen, wir werden heute nicht die ganze Zeit über Corona reden. Wir werden auch über Fußball reden. Wir werden auch über unsere Legenden und Leidenschaften, Legenden der Leidenschaft werden wir reden.
Damit haben wir es doch schon.
Ja.
Leidenschaft der Legenden, das ist die Folgen.
Ja, wunderbar, sehr gut, das haben wir schon mal. Nur, dass ihr das schon mal, nicht, dass ihr jetzt beim großen C sofort denkt, dann geht jetzt eine ganze Stunde so. Also wir sind jetzt hier nicht bei Lanz, ne? So, ich habe gerade meine Tochter zurück zu ihrer Mutter gebracht, weil ich ja jetzt verstärkte Betreuungsverpflichtungen verspüre. Und das gestaltet meinen Tag insgesamt stressiger, als es früher war. So, auch da an dieser Stelle nochmal größten Respekt vor allen Erziehern und Erzieherinnen und Vätern und Müttern, die sehr viel Zeit mit ihrem Kind verbringen. Ihr macht da einen Höllenjob. Also nicht, dass ich gar keine Zeit mit meinem Kind verbringen würde, aber es ist halt jetzt mehr. Und jetzt merkt man nochmal viel mehr, dass das wirklich anspruchsvoll ist, Mike. Du machst Homeschooling, Mike.
Vielen Dank, Micky. Den Ball nehme ich gerne auf. Ich habe nicht nur ein Kind, ich habe sogar zwei schulpflichtige Kinder. Das heißt, um mal kurz hier ein bisschen zu erklären, ich sitze ja, wie gerade schon gesagt, bei uns im Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer liegt neben mir der Schulplaner, die Buntstifte, Geografie, Mathe habe ich heute schon gemacht.
Scheiße,
Und zwar mit periodische Dezimalbrüche.
Oh mein Gott, gemacht. Oh mein Gott. Jetzt der erste Speiseausbruch auf meiner Seite.
Oder um es mit Thorsten Leger zu sagen, Gott sei Dank war es nur eine Struktur.
Ja. Andererseits, Mike, eine Sache, ne, muss man jetzt auch positiv sehen. Jetzt aufgrund der spielfreien Tage, du siehst wenigstens noch mal die eine oder andere Kurve, ne?
Oh, so, und ansonsten habe ich ja auch noch eine Firma und Angestellte. Und,
stimmt.
Ja, hangel mich hier gerade zwischen Liquiditätsplanung und Schulplanung und Planung, was wir denn heute im Podcast machen.
Sag mal,
so,
mein
Leben gerade.
Hast du denn so auf dem Amt auch schon so zwei jungen Unternehmerinnen aus der Hafermilchblase beiseite geschubst, die gerade versuchen, ihr Kaffee zu retten und du dann so mit dem Ellenbogen? Du hast gesagt, man begrüßt dich ja eben mit dem Ellenbogen, in diesem Fall aufs Nasenbein. Also ja, geh mal beiseite, ich will die 9.000 Euro. Verpisst euch hier! Ich bin Mike Nöcker. Mit den Worten verpisst euch, ich bin Mike Nöcker, dass ich die nach ganz vorne zum Schalter geschoben und du hast sogar deinen Kopf unter die Plexiglasscheibe geschoben, um dann direkt mal mit dem Beamten zu sprechen und zu sagen, ich will jetzt das Geld. Wo bleibt mein Geld?
Das mache ich in einer Woche, wenn ich hier endlich wieder raus darf.
Old Boy Mike Nöcker. Großartig.
So, apropos Old Boy, was ist mit dir, Lukas?
Ich hab heute ab ganz früh am Schreibtisch gesessen, weil es ja irgendwie weitergehen muss und hab geschrieben für unsere Zeitlupe, für MML. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich wiederentdeckt habe für mich und was leider einen hohen Suchtfaktor hat.
Es ist Masturbation.
Es ist wie ein Zweitjob. Ich habe das erste Mal seit 12 Jahren wieder angefangen, Fußballmanager zu spielen.
Oh mein Gott.
Und die sind mittlerweile so ausgetüftelt, dass du wirklich eigentlich dafür müsstest du eigentlich bezahlt werden. Allein den Trainingsplan für die Mannschaft in der ersten Woche zusammenstellen hat 2,5 Stunden gedauert. weil es natürlich in dieser Virtualität man durchaus versinken kann. Und dann spielst du halt mit Hertha BSC, versuchst du mit Hertha BSC in die Champions League zu kommen. Und das ist ein Knochenjob, das kann ich dir sagen.
Ja, schöne Grüße auch an Ante Jovic, ne?
Ja, du, ich kann es jetzt total nachvollziehen. Und weil man ja dann doch mal mit der Mannschaft, also als Kibitz, als möchte gern Bundestrainer und Bundesligatrainer, steht man da immer, sagt, naja, aber warum spielt er denn nicht mit der Mannschaft? Ja. Ich habe jetzt mal bei Hertha BSC die Mannschaft spielen lassen, die ich immer gerne gesehen hätte.
Ja.
Es funktioniert nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe.
Klingst
es ist nicht mal, nicht mehr, nicht ja. mal im Virtuellen funktioniert es so, wie ich mir Gott. Das gedacht habe.
Ja. Kommen wir jetzt zu meinem Knochenjob hier bei Fußball MML. Kommen wir und begrüßen wir unseren ersten Werbepartner in diesem Podcast.
Nein, wir haben noch Werbepartner oder wieder?
Ja.
Wieder.
Beides. Beides.
Ja, Corona, das ist auch, obwohl Social Distancing ist, die Zeit, wo wir neue Freunde gewinnen.
Ja, 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 zu Recht.
Übrigens, genau, apropos Social Distancing, ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt, aber man kann sich an dieser Stelle ja auch mal bedanken. Wir sind im Moment gerade quotenmäßig auf einem absoluten All-Time-High.
Ist das
also
so?
Also für alle, die neu dazugekommen sind, die uns weiterempfohlen haben, die uns von Anfang an schon treu sind als Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank mal an dieser Stelle. Und einen schönen Gruß an euch da draußen. Wir machen natürlich weiter. Und ob Fußball oder nicht Fußball, das war uns ja eh schon immer scheißegal.
Das ist richtig. Ja, ja.
Also insofern, warum sollen wir aufhören?
Um einem Thema von später vorzugreifen, wir haben den Fußball nie geliebt.
Ja.
So. Also, kommen wir zu unserem heutigen und ersten und quasi für ihn selber Premiere als Werbepartner hier bei Fußball MML. Wir begrüßen Blinkist. Schreibt sich wie Blink und ist www.blinkist.de/MML beispielsweise, wäre mal eine Seite, um sich anzuschauen, was das eigentlich ist. Es ist nämlich eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Also es wird quasi alles komprimiert auf das Wesentliche, auf das Schöne des Buches, auf das Besondere des Buches, auf die Inhalte des Buches, sodass ich beispielsweise, der zwar schon mal ein Buch in der Hand gehabt hat, aber nicht im Ansatz so belesen ist wie Miki und Lukas beispielsweise, relativ schnell jetzt auch mal das Ganze hier aufholen könnte und mir einfach 3000 Sachbücher in 15 Minuten, kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie lange ich da brauche, und dann bin ich zack auf eurem Standard, mehr oder weniger.
Das ist ja auch insofern wichtig, wenn man jetzt gerade für Deutsch das ein oder andere Buch gelesen haben muss und man kann sagen, Herr Piepenkötter, ich habe das alles gelesen gestern. Also ich habe die 3 Bücher, habe ich alle gelesen. Da kann ich Ihnen sofort ein Referat drüber halten. Das ist doch jetzt wichtiger denn je. Ne? Top.
Also nur, dass die Schleifer im Deutschunterricht keine Sachbücher durchnehmen. Ne? Da ist dann immer noch Fontane und Goethe und so.
Mein Sohn muss gerade Narziss und Goldmund muss er lesen.
Ja, das gibt's nicht bei Blinkist.
Aber es gibt zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus 25 verschiedenen Kategorien. Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, also Ratgeber auch mit dabei. Und wie immer bei uns, ihr kennt das Ganze, gibt es natürlich auch einen Rabatt. Wenn ihr jetzt auf blinkist.de/MML geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also nix wie hin. Könnt das Ganze natürlich auch vorher ausgiebig 7 Tage lang testen Und ansonsten, wie gesagt, Blinkist, Blink und ist, B-L-I-N-K-I-S-T. Hier steht extra, Punkt C, Blinkist buchstabieren, habe ich gemacht an dieser Stelle. B-L-I-N-K-I-S-T.
Ah, das ist ja schön. Ja. Ich bin übrigens schon sehr, ich bin übrigens schon seit mehreren Monaten Blinkist-Kunde, weil die wirklich alles haben. Ich habe da Malcolm Gladwell, einer meiner Lieblingsautoren und wirklich herausragender Podcaster in den USA, ja, dessen Bücher bekommt man da nämlich auch. Zum Beispiel Outliers, Überflieger. Das lege ich jedem ans Herz, der es erklärt, das erklärt, wie Menschen erfolgreich werden. Da gibt es auch die Theorie der 10.000 Stunden. Also wirklich spannendes Buch, sowas gibt es. Oder auch, wichtiger denn je in Corona-Zeiten, Was Paare zusammenhält von Werner Bartens. Solche Dinge. Sehr gut. Ja, das gibt es alles bei Blinkist. 15 Minuten reinhören, ganzes Buch auf die interne Festplatte geladen. Ne?
So, und dann sind wir, glaube ich, bereit an dieser Stelle, oder?
Absolut.
Dann würde ich sagen, stehen Sie auf, meine Damen und Herren, erheben Sie die Fanfaren, lauschen Sie den Klängen dieses wunderbaren Chores. Musik bitte. Fußball MML, oder sagen wir einfach, sagen wir es doch, wie es ist. Hallo zu MML.
grüß dich, Mike.
Ich begrüße das erste M, hier ist Micky Beisenherz.
Guten Tag.
Ich begrüße das zweite M, hier ist Mike Nöcker.
Guten Tag auch, und ich begrüße das L, hier ist Lukas Vogelsang.
Guten Tag.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, ja, etwas für dich, Micky.
Ja.
Du machst ja immer gerne den Uli Hoeneß nach mit Bidi, ne?
Ich habe ihn nie gemacht.
Und wenn wir, was wir manchmal machen, damit wir nicht sozial so ganz abgerissen sind,
ja,
machen wir manchmal so, wir nennen es Face-Wein-Sessions. Also wir treffen uns über FaceTime zu einem Wein mit Freunden.
Ja.
Und
ich hatte echt gehofft, dass durch Corona deine Sauferei endlich mal aufhört. Aber
ja,
du,
vergiss
aber
es.
Aber wie heißt es bei Jurassic Park, die Natur bahnt sich ihren Weg.
Auf jeden Fall war es mit einem Werber, ja, beziehungsweise jemandem aus der Kommunikationsbranche. Wir sprachen, ja, über MML, wir sprachen über dich, wir sprachen über Bidi von Uli Hoeneß, Bidi, und so weiter. Yeah. Und mit drei Facewein drin,
ja,
kommst du plötzlich darauf, weil du vorher noch über die Deutschen, die bekloppten Deutschen gesprochen hast, die Klopapier horten, dass es eigentlich schlau wäre, wenn ein Bidet wieder innen wäre in Deutschland.
Ja.
So, und dann hatten wir nämlich schon den Werbespot von, ja, irgendeinem Bidet-Hersteller.
Ja, stimmt, ja.
Ja. Und das Testimonial dazu, weil, okay, nämlich ab sofort haben wir uns gedacht, Uli Hoeneß doch super wäre, um für Bidets
eine gute
Werbung
Idee
zu machen.
Ja, ja.
So, und das Zweite, was mir aufgefallen ist, drei Wochen lang holt der Hamburger Sportverein keinen einzigen Punkt, und selbstverständlich das Hamburger Gesetz, da muss natürlich jemand entlassen werden in Hamburg.
Das ist wirklich faszinierend. Also in Zeiten, in denen alles im Umbruch ist, in denen es keine Gewissheit mehr gibt, sorgt der HSV für ein bisschen Stabilität in Deutschland. Du weißt, es wird nicht mehr gespielt, es ist eigentlich nichts los, aber der HSV sagt, Leute, wir müssen dem Volk auch ein bisschen was geben. Lass mal hier auf oberster Ebene auch mal für richtigen Radau sorgen. Und dann hat man auch das Gefühl, doch, die Welt ist noch ein bisschen in Ordnung. Toll. Also wunderbar.
Also Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ja? Ich habe die letzte Woche damit zugebracht, mir für die neue Saison Dominik Drexler, Danny Da Costa und Daniel Ginczek zu besorgen vom VfL Wolfsburg. Ich habe nichts mitbekommen und der HSV interessiert mich auch nicht. Ihr müsst mir das jetzt mal so wie als Mike, stell dir vor, du bist Blinkist. Kannst du mir das in anderthalb Minuten erklären, was beim HSV passiert ist? Ich habe zwischendurch unseren Freund Jan-Henrik Kuschetski angerufen, der sozusagen mein persönliches Blinkist ist, und der sollte mir das erklären. Dann hatte ich aber schon eine Flasche Wein intus und habe nichts kapiert. Was bitte ist beim HSV los? Für mich und vielleicht auch für die Hörer, die auch am Fußballmanager, ja, hängen geblieben sind.
Also erstens, wenn du eben zugehört hättest bei Blinkist, bei der Werbung, hättest du mitbekommen, dass Dramen nicht genannt worden sind.
Ja? Schön. Also, du meinst, der HSV ist kein Reklamheft.
Übrigens, Sachbücher an dieser Stelle kann man ja auch mal Tobi Escher empfehlen, der nämlich ein Buch geschrieben hat über den Hamburger Sportverein und darüber, wie Funktionäre einen Traditionsverein zerstören. Ich, ja, glaube, das ist in dieser Zeit sehr spannend, das nochmal vielleicht nachzulesen, sich zu bestellen. Der Abstieg heißt das Buch. Gibt es bestimmt auch bei Amazon, und wie ich gesehen habe, bei Amazon Prime, wird in mindestens 6, 7, 8 Wochen geliefert.
Das kann man ja nur auch beim lokalen Buchhändler bestellen, ne, Mike?
Oder so. viel besser.
Ist ja wohl möglich.
Natürlich, völlig richtig.
Ja. Man muss sowieso, also bevor wir jetzt gänzlich dann zurück zum HSV kommen, ganz kurz nochmal hier sozusagen die Reklam, die Werbung für Tobias Escher, ein herausragender Kollege, den muss man sowieso immer lesen. Und da ist kommt beim Rowohlt Verlag oder ist jetzt schon rausgekommen, der Schlüssel zum Spiel, wie moderner Fußball funktioniert. Das lege ich allen hier aus unserem MML-Buchclub ans Herz.
Ja. Aber jetzt zurück zum HSV.
Ja. Erstmal danke an den Hamburger Sportverein. Natürlich, dass wir heute nicht irgendwie nur über Geisterspiele und sonstige Sachen reden oder wie ist denn der Fußball ohne Fußball, sondern wir können nochmal über ein konkretes Fußballthema sprechen. Also in dieser Folge, also einen ganz besonderen Dank an Marcel Janssen, an Bernd Hoffmann natürlich auch und an Klaus-Michael Kühne, alle, die dazugehörten, alle, die dazu beigetragen haben, dass der HSV wieder Thema bei Fußball MML ist und damit der Fußball zurück ist. Coming home to MML. Vielen Dank dafür.
Die Raute als ein Stück Normalität.
Genau. So. Aber was ist da denn da jetzt genau passiert?
Also.
Das müssen wir ja immer jetzt auch mal mit anfangen, ne?
Ihr wisst ja, dass Bernd Hoffmann zum zweiten Mal Vorstandsvorsitzender des Hamburger Sportvereins mittlerweile, muss man sagen, war.
Ja.
War das ja schon mal in den Hochzeiten des Hamburger Sportvereins, als noch es bis ins, glaube ich, Halbfinale im Europapokal ging, als es diese Spiele gegen Juve gab, als es die Papierkugel gab, als es noch, glaube ich, 180 Millionen Euro Umsatz beim Hamburger Sportverein gegeben hat.
Als sich Uwe Seeler noch keine Sorgen machen musste.
Alles aus Zeiten von Bernd Hoffmann, der damals, bevor er zum HSV kam, Geschäftsführer von UFA Sports gewesen ist, die dann Sport 5 hießen, dann Lagardère hießen und jetzt wieder einen neuen Namen bekommen. Also einem der größten Sportvermarkter Europas und unter anderem eben auch der Vermarkter des Hamburger Sportvereins, also der für Banden, für den ersten Stadionnamen damals AOL Arena und so weiter und so fort gesorgt hat und der dann zum HSV wechselte, also vom Vermarkter auf die Vereinsseite. So. Und Hoffmann ist in der ersten Amtszeit immer auch unterstellt worden, dass er jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, er ist, glaube ich, kein Diplomatensohn. Und für das freundliche Wort.
Ich stelle mir das als transparent in der Kurve vor, von den Ultras. Ja. Hoffmann, du Diplomatensohn.
Ja, du bist kein Diplomatensohn. Hoffmann, ja, du bist besser. Kein Diplomatensohn.
Noch besser.
So, also er soll das mit dem Ton und dem Umgang mit den Mitarbeitern soll er immer nicht so richtig drauf gehabt haben. Und das ist ihm quasi mehr oder weniger auf die Füße gefallen.
Okay.
Irgendwann war es dann aber so, als es dem HSV so beschissen ging, und dann ja auch irgendwie 97 Aufsichtsräte, erinnert euch an den Kollegen vom Spiegel, der zeitlang Aufsichtsratsvorsitzender gewesen. Also als das Chaos wirklich ausbrach, da war es so ein bisschen so wie, wenn beim Hamburger Sportverein immer nach Felix Magath gerufen wird. Also jetzt muss mal einer kommen mit einer harten Hand und so weiter. Und der kam dann auch, wurde erst Vorsitzender des EVs, also des Vereins, das was Marcel Janssen jetzt ist.
Ja.
Dann wurde er Vorsitzender des Aufsichtsrates, was Marcel Janssen jetzt auch ist. Und am Ende wurde er Vorstandsvorsitzender, was Marcel Janssen noch nicht ist.
Ja.
So. Und dann ging das gleich, er hat dann zwei Sachen gesagt, das ist jetzt einmal wichtig, um das zu erwähnen, er hat zwei Sachen gesagt, er möchte sich unabhängiger machen, möchte den HSV unabhängiger machen von Klaus-Michael Kühne, also von dem etwas...
Herr Kühne! Der Kühne, der hat unser Verein so vorne, der Kühne, der hat uns das Geld gebracht, du. Ich hab dem, der Kühne, der, ich, oh, weiß ich auch nicht, mir geht's nicht gut, ich hab Fieber.
Also okay, muss man das sich so vorstellen, Bernd Hoffmann auf der einen Seite, Kühne auf der anderen Seite.
So ein bisschen muss man das so sagen. Also unabhängiger machen von dem Geld und von der finanziellen Abhängigkeit von Kühne, was ja grundsätzlich gar nicht so schlecht ist für den Hamburger Sportverein.
Ja.
Und dann soll er aber doch irgendwie wieder Alleingänge und das mit dem Ton und der Diplomatensohn ist er eben immer noch nicht geworden und so weiter und so fort.
Irgendwann frei nach dem alten Sprichwort, wes Brot ich ess, des Hand ich beiß.
So. Richtig.
Ja, ja. Genau.
Genau.
So was in der Art.
Ja.
So, also das ist, und dann gab es im Vorstand fühlten sich dann fühlte sich der eine oder andere übergangen, dann war der Aufsichtsrat war gespalten Und am Ende wurde das dann wie immer gerne über die Medien in Deutschland beziehungsweise in Hamburg gespielt. Dann gab es eine Front gegen Hoffmann. Dann hat es 3 Wochen gedauert. Und dann ist er am letzten Sonntag, glaube ich, dann oder Samstag entlassen, beziehungsweise, wie heißt das dann, wenn man nicht entlassen ist, sondern keine Aufgaben mehr hat, er ist freigestellt worden und ist jetzt eben nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Ich dachte,
Franz Josef Wagner.
Genau. Ist eben nicht mehr Vorstandsvorsitzender, sondern der neue starke Mann ist Marcel Janssen. Ja. So, dazu gibt es noch einen Sportvorstand Bolt, es gibt noch einen Finanzvorstand Wettstein und es gibt eben im Hintergrund diesen Mäzen eben Kühne.
Ja.
Und das alles ist mir eigentlich total egal, weil es ist ja der HSV.
Okay, dafür hast du aber lange gebraucht.
Ich habe gesagt, 1,5 Minuten im Blinkist-Style. Junge, du hast jetzt 15 Minuten und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer ist. Das ist ja wie bei Game of Thrones. Game of Thrones,
danke schön. Ja, nur dass es halt keinen Titel zu erringen gibt halt. Ne? Das ist der Unterschied. Ja.
Naja. Ich weiß, dass ihr es schwer ertragen könnt, wenn andere Menschen sprechen außer ihr.
So, jetzt reicht's, Mike, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's. Pass auf, wenn du so weitermachst, dann ziehen wir die Socke vom Mikrofon und dann werden hier andere Seiten aufgezogen, mein Freund.
So.
Dann hörst du mal Mikis wahre Stimme.
So, aber was ist denn jetzt die Quintessenz, damit wir dieses unselige Thema mal so zu Ende bringen? Also, Hoffmann war nicht gut gelitten, weil er im Ton halt einfach sich vergriffen hat.
So. Er hat aber vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen hat er noch gesagt, dass der HSV finanziell in der Lage ist, auch einen Ausfall der Krise zu überstehen, und zwar offensichtlich aus eigenen Mitteln. Ich gebe nur das wieder, also keine Ahnung, ob es wirklich stimmt, ich gebe jetzt das wieder, was ich in der Zeitung gelesen habe. Und ich bin ja auch der Meinung, dass, und das hat man ja jetzt auch in dieser Causa Kühne Hoffmann gesehen, es dringend notwendig ist, dass sich der Hamburger Sportverein unabhängig macht von Kühne, weil es gibt ehrlicherweise wirklich bessere Investoren in Deutschland, im Fußball, als Kühne. Und nicht umsonst stand ja in der Zeit neulich, wehe, wenn Klaus-Michael Kühne nachts auf die Idee kommt, eine E-Mail zu schreiben. In diesem Fall hatte er das gemacht an die Zeit.
Ja.
Und hat dann ja gesagt, dass alles scheiße ist beim HSV und es gibt sowieso überhaupt nur Geld, wenn Hoffmann weg ist.
Ist ja wie mit Till Schweiger und Facebook. Ja.
Aber genau, Kühne klingt ein bisschen wie Trump, nachts um 4.
Ja.
Nachts um 4 ist dann High Noon bei Klaus-Michael Kühne. Und er schreibt dann einfach so Mails an mehrere Redaktionen. CC ist da noch Alice Schwarzer, er weiß nur nicht warum.
Vor allen Dingen ist auch geil, wenn es dann einfach auch egal ist, ob es die Zeit ist oder die Prisma oder sonst irgendwas.
Oder Cicero, Emma. Ja. Ja. Sportbild, Lübecker Nachrichten.
Wendy, ja. Ja.
Herr Kühne, Sie haben da die Wendy im CC. Was?
Was?
Was? Das ist für meine Tochter.
Und nee, dann kommt aber die Ansage, ja sicher, wer sind Sie denn? Wir sind von der Zeit. Sie war doch gar nicht gemeint. So halt, ne? Ja.
Man muss aber mal sagen, ich meine, wir haben so viel über die Einflussnahme von Finanzinvestoren, wir haben über Dietmar Hopp in der Vergangenheit so viel gesprochen.
Ja.
Wenn ich mich recht entsinne, ist das dieses Szenario, was es jetzt gegeben hat, ist wahnsinnig oft vorgekommen, weil Kühne auch schon den Rauswurf des damaligen Sportdirektors Jens Todt gefordert hat über die Medien.
Wer?
Ja, genau.
Ihr habt den Todt verdient.
So, damals hat sich der Vorstandsvorsitzende namens Heribert Bruchhagen geweigert. Schön. Mit der Konsequenz, dass erst Bruchhagen und dann Todt geflogen ist. Jetzt ist Hoffmann geflogen.
Ja.
Also bei wirklich allem bei aller persönlichen Zuneigung zu Marcel Janssen, den ich sehr gerne mag und von dem ich überhaupt gar nicht beurteilen kann, weil dafür kenne ich ihn wiederum auch zu wenig, ob er jetzt ein guter, starker Mann beim HSV ist oder nicht. Aber ganz ernsthaft, wenn wir über 50+1 reden in Deutschland, wenn wir uns lustig machen über Scheichs, über den hier Krefeld-Russen und all die ganzen
Öding-Russe. Ist der Öding-Russe. Bitte korrekt bleiben, der Öding-Russe. Nicht zu verwechseln mit dem 1860-Scheich.
Außerdem, ich lass nichts auf den KFC Öding kommen. Die verkaufen gerade virtuelle Tickets für die Grotenburg.
Ja.
Macht alle mit.
Wenn auf jeden Fall der 1860-Scheichen-Problem ist, der Uerdingen-Russe ein Problem ist, dann möchte ich mal sagen, dann ist Klaus Michael Kühne ist, das ist der Rautenlaster. Das ja. Rautenlaster.
Ja, das vor allen Dingen, und weil er anders als Hopp gerade nicht an dem, an der Entwicklung eines Impfstoffs sitzt.
So. Ja, weißt du das doch gar ja nicht.
Meinst du, der Kühne kommt jetzt um die Ecke und sagt, pass auf, ich habe den Corona-Impfstoff gefunden.
Naja, der Kühne ist so ein bisschen hinten dran, der kämpft gerade gegen Seemannskorbut. Er ist so ein bisschen hinter der Zeit.
Übrigens, ist kein Corona-Husten. Ich habe mich beim Trinken verschluckt.
Das ist ein Feldliner-Husten.
Aber du sollst aufhören, wir haben dir schon mal gesagt, Micky hat dir das auch gesagt, du sollst aufhören zu trinken, vor allen Dingen während der Sendung.
Ja, Mike
aber
hat den,
ist doch Wasser,
nicht gut.
Freunde.
Das ist nicht gut, du hast weder eine Showtreppe.
Ja. Ja, ist ja klar.
Noch eine Sekretärin. Die also, Zeiten sind aber, vorbei.
Aber da sieht man mal das Problem von 50 plus 1. Ich meine, Kühne hat mal gerade knapp über 20%.
Ich dachte, du meinst dein Alter.
Nee, noch bin ich ja 50.
Ja. Und kaum trinkt Mike mal einen Schluck Wasser, gibt es natürlich sofort eine schwere allergische Reaktion. Der Körper stößt das H2O ab. Da musst du vorsichtig sein, Mike, da musst du aufpassen. Vorsichtig dosieren, das könnte Gift für dich sein. Ne?
Ein Szenario ist ja übrigens,
ja.
dass wenn diese Saison tatsächlich nicht zu Ende gespielt wird, ist ja gestern von der Bundesliga mal durchgespielt worden, dass es halt möglich sein könnte, dass diese Saison nicht zu Ende gespielt wird,
ja.
dass die Bundesliga dann in der neuen Saison im August oder so wieder startet und zwar mit 20 Vereinen, was bedeuten würde, dass keiner aus der Bundesliga absteigen würde und die ersten beiden aus der zweiten Liga aufsteigen würde. Das heißt, übersetzt, Der FC St. Pauli muss die Stadtmeisterschaft auch in der nächsten Saison wieder verteidigen.
Yep.
Das Tja. Stimmt.
Ja. Ja, das kann passieren. Also es gibt ja auch so ein paar Fälle, die jetzt so im europäischen Fußball mich wirklich interessieren. Also das eine, was mich interessiert, ist, dass also oder was ich gut fände, ja, dass Werder Bremen nicht absteigt aus persönlicher Sympathie. Das wäre was Positives. Mir wäre es wichtig, dass Arminia Bielefeld aufsteigt, weil die es einfach total verdient haben.
Auf jeden Fall.
International wäre es mir extrem wichtig, dass Liverpool aus dieser Saison in welcher Form auch immer als Meister hervorgeht. Ansonsten ticke ich komplett durch. Alles andere ist mir offen gestanden relativ egal.
Was sagst
also,
du denn? Was sagst
selbst
du denn
die deutsche Meisterschaft ist mir relativ Wumpe. Ich würde gerne noch ein paar Spiele sehen, in denen Haaland und Can das leisten, was sie zuletzt gezeigt haben. Da hätte ich einfach Bock drauf als Fan. Ansonsten ist mir der Meistertitel relativ gleich, stelle ich fest. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh nein, die deutsche Meisterschaft, ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Aber in der Premier League, da interessiert mich das wirklich sehr. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass das zu einem guten Ende für Klopp und seine Mannschaft gerät. Aber das ist mein persönliches Empfinden.
In Italien gehen ja jetzt die Fans und die Verantwortlichen von Lazio Rom auf die Barrikaden.
Okay.
Weil sie natürlich so nah an der Meisterschaft sind wie seit, weiß ich, lass mich raten, 20 Jahren, 15 Jahren nicht mehr. Die sind ein Punkt hinter der Juve.
Ja, gut, klar.
Juventus Turin, wo die Profis übrigens gerade unter der Führung von Chiellini, der ja studierter Ökonom ist, was ich überhaupt nicht wusste.
Ja.
Chiellini hat sozusagen die Verhandlungen angeführt.
Ach, wie lustig.
Und er und Ronaldo haben dann verfügt, dass die Mannschaft von Juventus Turin jetzt auf, ich weiß nicht, 2/3 der Gehälter verzichtet, 90 Millionen.
Ja.
So, die aber, wenn die Saison wieder aufgenommen wird, zurückgezahlt werden. Zu großen Teilen.
Ah,
so, das ist sozusagen erstmal, das ist wie beim Pfandleiher.
So eine Stundung das, quasi.
So
irgendwie.
Eine Stundung, ja.
ja.
Und Lazio Rom sagt aber, nee, nix mit Saison beenden. Wir sind so nah dran wie noch nie. Lasst uns bitte weiterspielen, ne?
Ja, klar.
Also man sah schon viele Lazio Roms, wenn die aufgeregt den rechten Arm in der Luft hatten.
das letzte Mal, dass Lazio-Fans so auf die Barrikaden gegangen sind, war, als ein schwarzer Spieler verpflichtet werden sollte, ne? Naja, das ist, das kann ich ja total nachvollziehen. Also das ist doch auch aus der Fansicht total, also mir dieses, das, was ich gerade mit Klopp meinte, ist ja dann auf Lazio übertragbar, wenngleich Lazio jetzt vielleicht nicht ganz so lange darben musste wie Liverpool, aber trotzdem ist das klar. Es ist
nicht
totale
ähnlich
Scheiße.
Und nicht ähnlich viele Sympathiepunkte bei dir hat, wie ich auch.
Das ist Zweifelsohne richtig, ja.
Total. Außer, dass du, glaube ich, sogar ein Trikot hast, oder? Du hast ein
Lazio-Trikot. Ich habe mehrere Lazio-Trikots. Das ist aber eher so aus alter Verbundenheit mit den mit der Mannschaft aus den 90ern, mit großen Spielern und auch unter anderem mit dieser unglaublich geilen Mannschaft, die sie Ende der 90er hatten, mit Marcelo Salas, Ivan de la Peña, was nur die wenigsten noch wissen, Boxic. Also das war schon eine tolle Mannschaft. Naja, sei es drum.
Was man nicht vergessen darf, ist, dass Miro Internationale, der große Miroslav Klose, auch noch mit seiner beste Zeit, also an seinem Spätwerk geschraubt hat bei Lazio Rom.
Richtig, total, stimmt.
So, die verehren den da, das ist der Tedesco, den sie am meisten verehren.
Ja, Lazio ist halt eben nicht nur Paolo Di Canio, ne? Das darf man an dieser Stelle vielleicht auch nicht vergessen. Da gibt es schon noch ein paar ganz andere, die in diesem Dress wirklich für tolle Spiele gesorgt haben. Was Solidarität und so angeht. Ja, Mike, das war in den 90ern. Da hast Mike, du das Claudia Kode-Kilsch beim Tennisspiel zugeguckt.
Das ist nur die Vorstufe. Ich habe gesehen, auf Twitter haben jetzt Leute Simpsons MML eingefordert. Überleg mal, wie du da abschmieren würdest. Wenn wir jetzt einfach nur
ja, das wird doch mal eine große Stunde. Oh Gott, wenn es so weit kommt, das darf nicht
passieren.
Aber
Mike, jetzt wo wir schon so hineingleiten,
ja.
Wir mussten ja alle für den unsägliches Wort auch, Zeitvertreib, habe ich schon immer gehasst, aber wir vertreiben uns ja gerade irgendwie die Zeit, haben wir ja alle mitgemacht, weil wir zwangsläufig irgendwann nominiert wurden bei diesem Nenne vier Fußballspieler, die dich inspiriert, beeindruckt.
Ja, stimmt, ich habe da auch mitgemacht.
Weiß auch nicht, was was waren denn deine vier?
Wobei ich fast noch schöner die Idee fand, die von vom Twitter-User Konstantin Key, KI, an uns herangetreten wurde, nämlich die Quarantänespieler sozusagen, Fußballer im Homeoffice, also Menschen wie Peter Couch beispielsweise oder Bernd nach hinten Leno.
So.
Ne? Da waren,
ich hatte ja da gleich häusliche Gewalt, der Frosch.
Oh Gott, das war schon advanced, möchte ich mal sagen.
Das war schön, das war der netteste User-Moment seit der Literaturniermannschaft, weil es wieder komplett eskaliert ist. Aber nicht so in zwei Stunden, sondern in 10 Minuten. Ne?
Ja, ein bisschen was ich nachvollziehen kann, Jan Lagerkoller beispielsweise.
Auch toll.
Nach 3 Wochen Quarantäne ist das natürlich auch super.
Wunderbar.
Und so weiter. Also waren Harry Koch Studio, fand ich auch sehr schön.
Oder auch, pass auf, wenn man auf die Wohnung nicht mehr achtet, Messi.
Ja, sehr gut.
Ja.
Moderhorn.
Das fand ich so schön, dass das viele wirklich gepostet haben. Das ist genau mein Humor. Der bricht nämlich in der Mitte.
Ja.
Joshua kommt nicht. Und so weiter und so weiter.
Ja.
Jürgen Klopapier.
Ja, ich denke, wir haben es jetzt.
Lass mir das. Ja. So, wir haben es verstanden, oder?
Ich denke, ja.
Ja, ich glaube.
Bin zuversichtlich.
Aber
James Chilner?
Moment. 3 habe ich noch. John Solitary? Michel Drinsey?
Ja, sehr schön.
Und J.J. Okocha.
Top.
Und natürlich, alle spielen natürlich bei Ajax Amsterdam.
Ja. Das ist ja völlig klar. Sebastian Mehl, was mit Sebastian Mehl? Ne? Naja.
Und als St. Pauli-Fan möchte ich noch Christopher Eingebuchtmann mit reinbringen.
Das ist auch sehr, sehr schön. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja.
Oder auch Fußballer unter Hausarrest Eugen Roman Polanski. Verstehst du?
Ich ja.
Ja, aber meine Frage war ja, du als Tennisass. Ja. Oder wie meine Großmutter mal gesagt hat, ein Ass auf der Bassgeige, was ich bis heute nicht weiß, was es bedeutet. Aber du als Fußballass, als Tennisass, was waren denn deine Fußballer?
Also ich versuche jetzt gerade parallel wieder rein. Ich habe mich jetzt dummerweise rausgeschmissen selber bei Twitter. Versuche mich gerade wieder reinzukriegen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu Recht einen deutschen Spieler da mit dabei.
Das kann nicht sein.
Doch.
Du musst doch deine vier Spieler wissen.
Doch, ich weiß sie ja auch. Aber ich wollte trotzdem noch gucken, ob ich zusätzlich noch was Intelligentes dazu geschrieben habe. Da bin ich mir aber nicht sicher, ehrlicherweise. Also ich hatte auf jeden Fall dabei Lothar Matthäus.
Aha.
Dann Thierry Henry. Dann hatte ich Luis Figo.
Ah.
Und der vierte, muss ich jetzt mal gerade überlegen, weil war denn der vierte? Figo? Henry und David Beckham.
Ja, und jetzt darfst du zumindest Lothar Matthäus und Beckham mal ganz kurz für uns erklären.
Also Lothar Matthäus, weil ich mit ihm aufgewachsen bin und er für mich so dieses junge, rebellische Gesicht gewesen ist, damals, als er bei Borussia Mönchengladbach war und einer dieser jungen Wilden gewesen ist, die sich sozusagen aufgelehnt hat gegen den großen FC Bayern, gegen den großen Rivalen, war Lothar so, der war einfach cool. Lothar war derjenige, von dem hatte man irgendwie einen Starschnitt oder ein Bravo-Sportbild oder was auch immer als Poster, zumindest ich. Bei mir zu Hause. Das legte sich relativ schnell, als er dann zu Bayern München wechselte. Da war er dann
Judas.
Da war er dann halt nicht so, war halt nicht mehr ganz so cool, wie ich ihn seinerzeit mal fand. Aber das auf jeden Fall der Grund, warum Lothar Matthäus.
Und Beckham vor oder nach Posh Spice? Vor oder nach H&M?
Davor. Wobei ich nicht mehr genau weiß, ob das mit Victoria Beckham einherging. Aber auf jeden Fall, ich muss ja dazu gestehen, dass ich bin ja ein Kind der Unterhaltung und ich mag ja Unterhaltung, ich mag Entertainment und ich mag Entertainment auch im Fußball.
Ja.
Und David Beckham, das ist jetzt möglicherweise für all die, die Fußball als das Traditionelle, als dieses 15:30 Gefühl mit Sport und Musik bei WDR 2 und so weiter und so fort verbinden oder eben mit dem Vater in der Kurve oder ähnliches, ist jetzt vielleicht nicht ganz allein damit. Aber nichtsdestotrotz, ich mag auch diese Entertainment-Momente, die Fußball hat und die insbesondere Fußballer haben, zumindest zu der Zeit hatten. Mittlerweile finde ich es ein bisschen übertrieben, ehrlicherweise. Da ist es mir ein bisschen zu viel Jubel und zu viel Kaffeegerühre und Faust aufeinander und Maskenjubel und sonstige Sachen. Aber Beckham war natürlich irgendwie einer dieser prägenden Posterboys in der Zeit, als der groß wurde.
Das naja,
war
und auch genommen, ein fantastischer
war der Vorreiter von dem
Fußballer.
Von dem, was es heute gibt. Und das genau. Natürlich auch, ja.
Ja, und er war, das darf man ja auch wirklich nicht vergessen. Genau. Das wird ja immer gerne in Abrede gestellt. Auch unter anderem von natürlich unserem Freund dieser Sendung, Uli Hoeneß, der irgendwann zwischenzeitlich ja, als es darum ging, ob die galaktischen Beckham loswerden, weil der zum FC Bayern wechselt, das war ja irgendwann so um 2001, 2002 mein Thema, wo Uli Hoeneß dann, ja, bitte, ja, Beckham, außerdem ist das gar nicht so gut. Das weiß ich noch genau. Hat er bei einer Pressekonferenz ja. Fand ich irgendwie toll. Aber er war natürlich zu seiner Zeit ein sensationell guter Pass- und Flankengeber. Also das wollen wir wirklich mal hier an dieser Stelle nicht vergessen. Es war ein fantastischer Fußballer. Das gerät natürlich so ein bisschen in den Hintergrund, weil irgendwann die Modemarke David Beckham so groß war, dass darüber der Fußballer David Beckham ein bisschen ins Hintertreffen geriet. Aber der war wirklich lange Zeit ein toller Fußballer, der unter anderem dann ja auch Vereinen wie dem AC Milan und sogar Paris Saint-Germain noch gute Dienste erwiesen hat, auch in einem höheren Fußballeralter.
Ja, vor allen Dingen, weil du nimmst mir wie immer die Worte aus dem Mund.
You took the words right out of my mouth.
Naja, weil ich finde halt, Beckham kannst du halt nicht ohne Giggs und Scholes und Nicky Butt und also die große Generation.
Nicky Butt? Das ist komisch, weil es klingt wie ein Hintern. Nicky Butt.
Ja, du musst aber Beckham immer aus Anfang der 90er und bis eigentlich zum Champions-League-Finale gegen die Bayern erzählen und dann bleiben dir einfach diese Pässe in Erinnerung, wie sie eben sonst nur eben jener besprochene Lothar Matthäus geschlagen hat. Diese Dinger über 60, 70, 90 Meter. Genau. Und woran ich immer denken werde, ist dieser unglaubliche Freistoß für England gegen Griechenland.
Ja.
So, die Dinger halt mit Ansage, wie es heute allenfalls noch Lionel Messi hinbekommt. Und du hast ganz recht, es steht dann hinter der Marke am Ende zurück. Aber das darf man nicht vergessen, was für ein herausragender Kicker das einfach war.
Ja, total.
Und das kam ja zuerst. Die Pop-Werdung begann ja, glaube ich, erst so im letzten Drittel seiner Karriere.
Ja, nee, das ging schon früher los. Also ich glaube, das letzte Tor, das er noch so als der David Beckham, der Fußballer David Beckham geschossen hat, das war 1997, dieses Ding über 60 Meter ins Tor. Als er als Cantona noch Teil dieser Mannschaft war. Diese ganze Bags, Posh Spice Nummer ging ja schon 99 los. Da hat er schon die blonden, kam schon die blonden Strähnchen ab. Da waren die Frisuren häufig wichtiger als alles andere. Aber das ging früher los, als du dich erinnerst. Aber richtig hart war es dann natürlich, als er dann plötzlich bei Real Madrid war. Vorher hat ihm ja Alex Ferguson vor Wut in der Kabine noch den Schuh an den Kopf geschossen. Ja,
da hat er den Föhn kassiert. So ja. Hießen ja immer die Ansagen von Alex Ferguson, hießen ja immer der Föhn, weil der so laut geschrien hat, dass wie in so einem Cartoon,
Comic, ja.
den Leuten erstmal die Gesichtshaut und die Haare nach hinten gefetzt sind.
Fantastisch.
Aber das Interessante ist, dass ja Beckham wirklich aus einer Zeit kommt, wenn du dir das auch mal modisch anguckst. Ich meine, wir beide sammeln ja auch Trikots.
Ja.
Die kommen ja alle aus einer Zeit, Mitte der 90er haben die XXL-Trikots getragen. Die konnten gar nicht weit genug sein.
Unfassbar.
Und heute, spätestens seit Arjen Robben, sieht es halt aus, als wären die Trikots einfach nur auf den Körper gesprayt, so mit Bodypaint. Ne?
Ja, weil es halt auch Athleten sind, weil es auch viel besser aussieht, muss man auch einfach auch mal sagen.
Und man muss dazu sagen, David Beckham ist einer der wenigen Retireden, also der seine Karriere beendet hat, Fußballer. Retireden Fußballer auch.
Ja, ich weiß, du warst eine Woche in Miami.
Du warst zu lange in New York.
Ja,
du warst
zu lange in New York. Because he is now in Miami, that's why, you know. Nein, einer der wenigen Fußballer, die Schuhe an den Nagel gehängt haben und der diese hautengen Trikots aber auch heute noch tragen kann, weil er einfach immer noch
anders als Sead Salihovic und Paul Dardai beim Traditionsmasters in der Max-Schmeling-Halle.
Oh, war das so? Ja,
ich hab's nicht. Naja, also was mich wirklich erstaunt hat beim Traditionsmasters in der Max-Schmeling-Halle war, wie schnell die es nicht geschafft haben, vernünftig abzutrainieren. Also bei Dardai weiß man das. Dardai ist Trainer gewesen. Der hat immer gesagt, nach den Siegen hat er immer noch seine Flasche Rotwein auf dem Tisch stehen und so. Das ist ein Genussmensch. Aber Sead Salihovic und auch Patrick Helmes sind ja Profis, die sozusagen, wo man noch einen Bezug zu hat. Die haben ja vor 5 Jahren noch gespielt. Und wenn die dann sozusagen sich einmal im Kreis drehen müssen, mit so einem Wendekreis von einem Kleinlaster, dann ist das sehr, sehr merkwürdig anzusehen.
Komm, warte mal, ich hab das gleich da. Komm. So halt, ne? Ja, klingt gut.
Ja, pass auf, bevor
wir müssen gleich mal kurz Werbung machen.
Ich wollte auch gerade sagen, jetzt Cliffhanger, bevor Sie Micky Beisenherz Legenden hören.
Ach so, die haben
machen
schon
wir Werbung
vergessen.
Für unseren zweiten neuen Freund.
Ja.
Vai. Can you feel it? Vai vertreibt Hanf. CBD-basierte Wellbeing-Produkte. Und für alle, die jetzt sagen, Cannabis, was? Kiffen, THC, illegal? Quatsch, es geht hier um CBD. Das ist die gute, die entspannende Seite vom Cannabis. Da kommst du nicht schlecht drauf, da wirst du nicht breit, da wirst du nicht dicht, sondern bist schön in der Spur, hast Balance, kommst gut durch den Tag. Das ist, was heute sozusagen die jungen Menschen nehmen, um sich zu entspannen. Da gibt es morgens Kapseln nach dem Essen, da gibt es Sportgel nach körperlicher Anstrengung, da gibt es den sogenannten CBD-Pen im Laufe des Tages, schön diskret. Oder abends kannst du dir auch was ins Bad machen oder Night Oil vor dem Schlafen fürs bessere Schlafen. Das holt dich runter, das flickt sozusagen dein Nervenkostüm. Wenn du einen ganz anstrengenden Tag gehabt hast, nimmst du ein bisschen Weihprodukt, kommst runter, CBD, das ist pflanzlich. Und ist sehr, sehr gut, um einfach ein bisschen ruhiger zu werden.
Naja.
Bye. So, can you feel it? Ist der neue Claim. Hanföl, Hanfprodukte, das gute Cannabis, sozusagen die gute Seite vom Hanf.
Das Schöne ist, da muss ich mal ganz kurz aus der letzten Meine-Elf-Folge mit Nico Schulz in Dortmund erzählen, der nämlich, ich hatte ich weiß nicht, so nebenbei irgendwie so zur Auflockerung so als Frage gestellt, so sinngemäß, naja, man muss sich bei dir bestimmt keine Gedanken machen, dass du schon mal irgendwann mal gekifft hast, so, weil Sportler halt und so weiter, ja, ne, diszipliniert etc. Ja, etc. Und dann sagt er, nee, hat er nicht, aber er träumt davon und an dem Tag, an dem er seine Karriere beendet, das Wochenende drauf, wird er, das ganze Wochenende hat er sich vorgenommen, einmal zu kiffen, weil er wissen möchte, wie das ist und irgendwie das Gefühl hat, dass das ganz cool sein könnte.
Guck mal,
da ist er ja, ja eigentlich, übrigens hat er heute Geburtstag, Happy Birthday an dieser Stelle.
Ja.
Da ist er ja eigentlich eben das beste Testimonial, weil genau das kann er mit Y machen.
Ja, total. Und wenn Sebastian Kehl das hört, dann ist das Wochenende schon im Juli.
Und ja, wenn Sie das hören wollen, Fußball MML gibt's übrigens, Meine Elf gibt's übrigens auch als Podcast. Das ganze Interview gibt's unter anderem bei Spotify, eben einfach mal nach Meine Elf als Podcast suchen und ein wirklich sehr schönes Interview mit Nico Schulz unter anderem hören.
Und ich sag jetzt, ich binde das jetzt nochmal ab, damit auch alle wissen, wo sie die Y-Produkte finden können. Das Öl, den Pen, die Kapseln. www.y, das ist vaay.com. Hanf hat eine gute Seite. Why can you feel it?
Sehr gut. Ja. Darf ich noch zwei ergänzende Sachen zu meinen Helden gerade sagen?
Ja,
das eine, was ich schön fand, war, dass du David Beckham mit Lothar Matthäus verglichen hast, also die Pässe miteinander verglichen hast, Lukas, weil da natürlich viel dran ist.
Das haben sie bei Ronaldinho auch gemacht.
sehr
das,
schön.
Weil mir in der Sekunde eingefallen ist, dass es ja durchaus des Öfteren vorkommt, dass man sich bei Spielern an alte Spieler erinnert. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Sekunde, als du es erzählt hattest, kam mir der extrem lässige Franz Beckenbauer in den Kopf, den ich immer mochte in der Zeit, als er dann irgendwann anfing, Libero zu spielen.
Ja.
Und gefühlt ja mit den Händen in der Tasche, so sah es ja so ein bisschen aus, mit den Händen in der Tasche in der Lage war, aus dem Stand und aus dem Fußgelenk so einen 50-Meter-Pass zu spielen, der dann punktgenau dann auf wem auch immer landete.
Ja.
Und zur gleichen Zeit ist mir Mats Hummels in den Kopf gekommen, weil der das eben gefühlt auch kann.
Ja. Ist aber auch so ein bisschen die Beschreibung vom späten Beckenbauer auf der Weihnachtsfeier, ne?
Du musst es immer ins persönlich Gemeine ziehen, ne?
Ja, nur da sind die Hände nicht in seiner Tasche. Ja.
Nein, aber es ist doch eine klare Erblinie auch gewesen, also für mich zumindest, zwischen Beckenbauer und Matthäus.
Stimmt,
also sozusagen, ja. Beckenbauer, ja. Matthäus ist doch der 90er Beckenbauer gewesen. Ich habe immer gedacht, eigentlich war die Linie, wenn man sie so zieht, Beckenbauer, Matthäus, Ballack, Schweinsteiger. Und der Neue wäre jetzt, wenn er sein Versprechen einlöst, dass er in Leverkusen gehen wird, wäre Kai Havertz. Das wäre sozusagen, das ist so die Linie der zentralen deutschen Spielmacherfiguren.
Nur so ein bisschen.
Vom Libero zum zentralen Mittelfeldspieler.
Ja, und was mit Ballack? Ballack ist wieder komplett hier unter.
Hab ich doch gesagt.
Hast du gesagt,
Beckenbauer,
hab ich gar nicht gehört.
Matthäus, Ballack, Schweinsteiger, Havertz.
Ach, guck mal, Ballack habe ich zwischen Beckenbauer und Schweinsteiger habe ich Ballack gar nicht gehört, siehst du?
Ja, es wurde zerrieben dazwischen, ne?
Ja, oder ich wollte ihn nicht hören, ja. Ja. Kann natürlich auch sein, ja. Ja, naja. Ja,
und Micky Beisenherz, deine vier Legenden?
Meine habe ich natürlich alle schon wieder komplett vergessen. Das ist ja schon wieder eine Woche bei Twitter her. Das sind ja Welten. das ist ja schon wieder sieben Shitstorms her. Ne, ich versuche es gerade zu rekapitulieren. Also unter anderem, klar, Eric Cantona, ja, muss man ja wenig drüber sagen. Also mache ich aber trotzdem gerne. Ist halt einfach die Figur gewesen. Ich fing ja erst wieder an, mich Mitte der 90er für Fußball zu interessieren. Ich war ja wirklich lange Zeit
Im Knast,
genau. Also im Knast. Ich fing erst wirklich Mitte der 90er wieder an, mich richtig für Fußball zu interessieren. Da spielte Cantona eine sehr große Rolle, einfach aufgrund seiner Präsenz und all dem, was er mitbrachte. Und zwar auf und abseits des Platzes. Das war für mich halt so eine absolute Heldenfigur. Deswegen war es für mich damals auch gar nicht so einfach, als Dortmund im Halbfinale stand gegen Manchester United, sofort eine klare Haltung dazu zu finden. Ich habe mich aber dann doch relativ schnell für Dortmund entschieden. Und damals gastierte Manchester United in Castrop-Rauxel im Hotel Goldschmieding, bevor sie dann im Rückspiel, war es glaube ich, in Dortmund antreten mussten. Und mein Kumpel Asis, mein Kumpel Martin und ich, wir warteten am Hotel,
darauf, dass die Mannschaft abends vom Training kam. Und als es dann soweit war, habe ich mich aber nicht getraut, nach einem Autogramm zu fragen. Es war so eine Mischung aber auch aus nicht sich trauen und irgendwie sich da auch schon die Sinnhaftigkeit die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Autogramms zu stellen. Naja, toller Fußballer, absolute Legende. Auch irgendwie geil, dass jemand mit 31 seine Karriere beendet, um Theater zu spielen. Das muss man doch einfach irgendwie auch lieben, oder?
Ja, und vor allen Dingen einer der ganz, ganz wenigen Fußballer, der ja mit Looking for Eric dann auch noch so ein
ja.
Ach, wie soll man sagen, so eine große cineastische Widmung bekommen hat.
Total, ne? Total. Und dann ja offensichtlich als Schauspieler auch zu was zu gebrauchen war und ist. Ist ja auch eine Leistung. Schaffen ja wirklich die wenigsten. Also Vinnie Jones als Hau drauf in irgendwelchen Filmen, das geht vielleicht gerade noch, wenn es irgendwie möglichst effizient was auf die Fresse geben muss, dann vielleicht. Aber welchen Spieler
mir fällt übrigens, weil du gerade gesagt hast, Karriere beenden, um dann nach Theater zu spielen, fallen mir natürlich auch diverse Fußballer ein, die während ihrer Karriere
bereits Theater gespielt haben. Jetzt kommt der Neymar.
Nee, ich hätte jetzt Arjen Robben gesagt. Aber
ach so, okay. Ja, natürlich, natürlich.
Gut, aber.
Ja.
Well. Aber danke, dass du ihn mir kaputt geredet hast.
Ja, der kam ja nur auch schon wirklich mit einem, der kam ja mit einem derartig langen Anlauf, Mike. Also da muss man auch wirklich mal sich selber, Lukas und ich, wir wollten dich eigentlich nur vor dir selbst schützen, aber du bist ja da in deinem Schlafzimmer, du bist ja auch wirklich, also, ja, naja.
Aber hast du denn, habt ihr denn eigentlich diese unglaubliche, Presidents Award Verleihung der UEFA gesehen, wo Cantona den Presidents Award bekommt, dann auf die Bühne geht und so einen 1 Minuten 50 langen Monolog hält über die Zellteilung, das Älterwerden, die Wissenschaft, über die Verbrechen und die Kriege der Menschheit. Und dann sieht man nur irgendwann so ein Schnittbild. Ronaldo und Messi sitzen im Publikum und gucken sich die ganze Zeit so an und verstehen nicht, wovon der alte Mann redet. Ja. Und alle sind komplett konsterniert und vor den Kopf gestoßen und wissen überhaupt nicht, wohin mit sich, lassen ihn aber gewähren, weil er A, Cantona ist und weil man nie weiß, ob er von der Bühne ins Publikum springt.
Richtig.
Und B, weil er halt mittlerweile ein alter Mann mit einer Baskenmütze und einem grauen Bart ist und man ihn einfach erstmal machen lässt. Das ist sensationell. Und ich gebe ihm so viel Kredit, dass ich glaube, er macht das mit Absicht, weil er sich seiner Rolle und seiner Präsenz einfach bewusst ist. Das heißt, er kann da 1 Minute 50 Dadaismus aufführen und es wird ihn niemand stoppen. Es kommt niemand auf die Bühne und sagt, so Herr Cantona, hier ist Ihre Strickjacke, wie führen Sie jetzt mal Backstage, sondern alle lassen ihn machen, sagen hinterher, Wahnsinn.
Ja, also
Wahnsinn.
Ja, das war so ein bisschen Tiefe. Sein Hurzmoment, ne? Das war so ein bisschen sein Hurzmoment. Ich würde grundsätzlich nicht den Fehler machen, Cantona für den Dümmsten im Raum zu halten, sondern ich glaube, der wusste schon genau, was er da erzählt und hat sich einfach nur daran delektiert, sich diese ganzen Fußballfressen anzugucken, wie sie da einfach mit toten Augen ihn angucken und natürlich überhaupt nicht verstehen, wovon er da redet. Aber lass mich kurz noch den aus dieser Reihe der vier einen nennen. Ich glaube, darunter war noch Julius Caesar, da kann man auch irgendwann noch mal drüber sprechen. Dann Kalle Riedle ist auch ziemlich klar, warum man so jemanden wählt. Ich habe damals in den Videotext bei RTL geguckt und freute mich immer, wenn in der Aufstellung Kalle Riedle war und nicht zum Beispiel Heiko Herrlich und ich wusste, das wird heute ein schöner Tag. Geil ist aber zum Beispiel, dass ich in diese Riege der wirklich ganz Großen des Welt, Klammer zu, Fußballs, aber halt eben auch Giuseppe Reyna aufgeführt habe, der natürlich jetzt nicht unbedingt als erster von 400 Spielern genannt wird, wenn man darüber spricht, wer den Weltfußball nachhaltig geprägt hat. Aber Giuseppe Reyna war für mich damals so eine geile Figur. Ich habe den geliebt, als er bei Arminia Bielefeld damals plötzlich auftrumpfte, zusammen mit Stefan Kunz und Figuren, glaube ich, wie Armin Eck und
Der Pistolero.
Und das war halt einfach jemand, der plötzlich so ein Mini-Ronaldo damals. Der fegte da übers Feld und war technisch so stark und hatte so eine Wahnsinnsenergie. Und als ich dann hörte, nicht viel später, dass er tatsächlich zu meinem BVB wechseln würde. Da war für mich das Glück perfekt. Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich las, dass der zum BVB wechselt. So toll fand ich das. Er hat dann selber beim BVB mal bessere, mal schlechtere Spiele gehabt. Ab und zu merkte man, warum man ihn geholt hat und es hat Bock gemacht. Aber natürlich die ganz große Karriere wurde es dann nicht, wenn ich das recht erinnere. Und aber er war dann schön. Ja noch bei der Hertha, ne?
Aber es ist schön auf jeden Fall.
Ja, ganz kurz, ja.
Aber es ist schön auf jeden Fall. Viele Menschen wissen noch, wo sie waren, als Boris Becker Wimbledon gewann. Viele Menschen wussten, wo sie waren, als Ayrton Senna starb oder als Barack Obama beispielsweise Präsident wurde. Und du wusstest einfach, wo du warst, als Giuseppe Arena zu Borussia Dortmund ging.
Naja, das war mir schon bewusst, die Komik des Ganzen. Deswegen habe ich es ja gesagt.
Man muss doch aber dazu sagen, dass das auch in einer dunklen Zeit des BVB alles passiert ist. Ich glaube, das ist doch, sind doch die Transferperioden, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, in der Zeit, wo dann ungefähr auch Bernd Kraus Trainer war.
Ja, das müsste passen. Und ihr
auch noch Ike Hässler geholt habt.
Ja, das war aber davor. Ja? Ike Hässler.
Okay, ich dachte, das ist für mich alles verschwommen mittlerweile.
Also pass auf, ich versuche das kurz zu ordnen.
Ist das die S-Oliver-Phase?
Ja.
Das ist die S-Oliver-Phase. Ja, das ist die S-Oliver und aber auch die Goal.de-Phase. Auch das nicht verwechseln, bitte. Also, um das mal ein bisschen wieder sich um eine Einreihung zu bemühen. Also, S-Oliver und Ike Hässler. Das war 1998 nach Nevio Scala. Das war Michael Skibbe. Michael Skibbe, der Ike Hässler als großes Talent bezeichnet hat, der dann relativ bald zu 1860 München flüchtete und dort nochmal so eine Art zweiten Frühling erlebte. Bernd Kraus als Trainer von Borussia Dortmund war, und da verwechsel ich die beiden immer, weil es waren beide so Interimstrainer. Der eine war Bernd Kraus, der andere war Jürgen Röber. Aber Jürgen Röber war eher 2007, glaube ich, vor Doll. Und Bernd Kraus, das muss 2000 gewesen sein, nach Skibbe vor Sammer. Vor Lattek und Sammer.
Ich habe aber nachgeguckt, nochmal bei transfermarkt.de. 99, 2000 war Kraus Trainer.
Ach, guck,
und die Top-Zugänge des BVB waren Christian Wörns, Evan Nilsson, Viktor Ekpeba, Freddy Bobic und Giuseppe Reyna.
Das war aber noch während Scala oder nach Scala?
Ja, da ist Bernd Kraus. Ich bin über die Bernd Kraus-Biografie auf die Saison gekommen.
Weil Kraus war ja auch nur an 10 Spieltage da oder so. Der war ja nicht lange da. Und dann kam ja auch schon, dann ging es ja auch schon, dann waren sie ja schon im Abstiegskampf. Oder habe ich da irgendwas vergessen?
Es ging doch einfach nur, wenn wir schon über Legenden sprechen, dass es eine Zeit gab, wo Ike Hässler, wo Giuseppe Reyna, alles, wo auch Freddy Bobic beim BVB, du wusstest immer,
Sergej Barbares.
Und dann haben sie übrigens auch, apropos Lagerkoller, erst kurz danach die Kurve bekommen, indem sie dann mal das Geld sinnvoll investiert haben.
Ja, genau.
In die Diva Amoroso, in den Lagerkoller, in das Schnitzel Rosicki aus Tschechien.
Genau.
Und plötzlich hatten sie halt die Meistermannschaft zusammen, zwei Jahre später. Ja. Das war ja die irre Zeit des BVB. Und übrigens, weil du Barbares gerade gesagt hast, das ist der erste, der mir in den Sinn gekommen ist, als du gesagt hast, warum du Giuseppe Reyna so feierst. Weil Barbares ist auch der, hat Axel Kruse letztes Mal wieder gesagt, das war halt ein Schlitzohr.
Ja.
Und das sind diese Schlitzohren.
Genau. Ja.
Sag mal, wisst ihr übrigens, ihr kleinen Streber, ne? Ihr kleinen Angeber, wisst ihr, was ich gestern gemacht habe?
Nee, was denn?
Ich habe mir gestern auf der Sony PlayStation Tennis gekauft. So, ich habe nämlich jetzt, und habe gestern schon mal Australian Open, ich war Angelique Kerber.
Ja, natürlich
bist du das. Und habe Rafael Nadal an den Rand einer Niederlage gebracht.
Und was sagt Carsten Brasch dazu? Was sagt Katze Brasch dazu?
Ich suche allerdings immer noch den Legenden-Modus und habe mir auf jeden Fall schon mal ein Cappy zurechtgelegt, weil ich irgendwann noch mal Marc-Kevin Göllner sein möchte, damit ich mir das Cappy nach hinten drehen kann.
Marc-Kevin Göllner. Apropos, was sagt ein Franzose, wenn du ihn fragst, ob er eine Konsole zu Hause hat? Oui. Was wirklich traurig ist, dass die Hörer eure Gesichter, also diese Entgleisung, ja,
das stimmt.
Also bei Mike hängt jetzt alles bis in die Kniekehlen. Bei dir ist gerade der Haaransatz nochmal 10 cm nach hinten gerutscht.
Das ist auch altersbedingt.
Das hättet ihr sehen sollen.
Ja, das sind aber beides Reaktionen, die sind ausgesprochen altersbedingt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Es hat nichts mit unserem Entsetzen zu tun.
Ich finde übrigens aber, wo wir so schön beieinander sind und über alte Zeiten reden, ich finde auf jeden Fall, dass unser wundervolles Experiment, nämlich Bring Back 1530, wir haben ja einen, um nochmal mit Lukas zu reden, wir haben einen Rudelbildungsauftrag.
Ja.
Ja.
Genau.
Aber jetzt richtig, ne?
Und jetzt machen wir es mal richtig, haben wir uns überlegt. Wir müssen an dieser Stelle uns bei Volkswagen bedanken, die nämlich mit We Drive Football beschlossen haben, die Tailgate-Tour, die wir übrigens gestern Abend gemacht hätten, in Nürnberg, da ist ja das Länderspiel gegen Italien leider ausgefallen, sonst hätten wir uns gestern in Nürnberg gesehen. Also ja, das, was wir sozusagen draußen machen wollten, mit Fans und zusammen und beieinander stehen, über Fußball reden, dass wir das jetzt digital machen. Die Tailgate-Tour wird digital, die Volkswagen-Tailgate-Tour, und als erstes Ding die digitale Rudelbildung. Samstag 15.30 Uhr bei WeDrive Football und bei uns natürlich bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter und so weiter und so fort. Sie kommt zurück.
Ja. Die große Konferenz der Tiere.
Ja, so. Das ist richtig.
Ich sehe gerade mit Entsetzen, Micky Beisenherz guckt in seinem Terminkalender, blättert gerade nach und guckt, Samstag 15.30 Uhr, kann ich da überhaupt?
Ja, ich kann da, weil ich mir alles schon freigeräumt habe. Nein, ich war gerade kurz irritiert, weil ich gerade die Meldung, die kam gerade rein, dass Wimbledon abgesagt ist, was jetzt nicht so wahnsinnig überraschend ist, aber...
Die wichtigste Frage ist doch, ist denn einer von euch am Samstag im Stadion? Bayern gegen Dortmund.
Oh, scheiße, ey. Oh Mann, ey. Man hatte sich so
viele Karten, übrigens, viele Karten, die ich besorgen musste und auch besorgt hätte für das Spiel.
Ja.
Dortmund gegen Bayern. Bayern gegen Dortmund. Nee, was war es denn eigentlich? Dortmund gegen Bayern wäre es gewesen, genau. Es wäre ein Heimspiel für den BVB gewesen, richtig?
Ich glaube.
Genau, ja, wäre es gewesen. Ja, auch an dieser Stelle müssen wir noch mal ganz kurz aufgreifen. Den Appell vom BVB-Marketing-Chef Carsten Kramer, der einen Appell an die Fans gerichtet hat, doch bitte nicht alle Karten wieder zurückzugeben. Und zwar aus Rücksicht auf die Mitarbeiter bei der Geschäftsstelle. So.
Ja, natürlich.
So, und da muss ich sagen, ich habe gestern mit einem ehemaligen Dauerkartenbesitzer des BVB telefoniert, der also definitiv zu den intelligenteren Leuten gehört, der seinerseits sagte, er ist seit gestern nicht mehr Besitzer dieser Dauerkarte, weil er nach diesem Aufruf gesagt hat, so, jetzt reicht's wirklich. Der sagt, ey, ungefähr 80% des Gesamtetats vom BVB fließen direkt in den Kader. Und dazu erzählen, man will jetzt irgendwie aus Rücksicht auf die 850 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, fordert man die Fans auf, doch jetzt auch mal ein bisschen auf die Rückerstattung der Karten zu verzichten. Da ist ihm dann, ich zitiere, der Arsch geplatzt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde auch, dass der BVB im Umgang mit der Corona-Krise wirklich da ist, ich versuche es sehr vorsichtig zu formulieren, da ist noch einiger Optimierungsbedarf. Und da gibt es andere Vereine, wie zum Beispiel die andere Borussia, die gerade in diesen Zeiten wirklich ein bedeutend besseres Krisenmanagement hat. Also viel schlechter im Sport kriegt es eigentlich nur momentan Adidas hin.
Das ist aber das Problem. Das ist aber das Problem, wenn das einzige Konzept zur Fannähe das Weihnachtssingen ist,
ja,
und das jetzt auch wahrscheinlich ausfallen
wird. Naja, ne? Oder das Sondertrikot, von dem es dann 1.909 gibt, was aber natürlich auch eine Menge Geld kostet. Also ich finde das, ich meine...
Das ist aber geil, das sieht schick aus.
Ja, ich weiß. Und Sebastian Kehl war so nett, mir eines zu organisieren. Klammer auf, was ich übrigens selbst bezahlt habe. Klammer zu.
David Beckham auch. Könnte es sehr gut tragen.
Aber trotzdem auch an dieser Stelle mal irgendwie danke an Sebastian Kehl. Aber ich bin froh, dass du es auch bezahlen musstest.
Und warum hat dann keiner von euch Sebastian Kehl, die große Nummer 5 vom BVB, bei seinen Top 4 Legenden?
Weil ich ihm nicht in den Arsch kriechen wollte. Ne? Also ich fand es irgendwie billig und anbiedernd. Ne? So an dieser
Stelle. Ich habe ihm aber angeboten, er hat mich gefragt, mit welcher Nummer ich es beflockt haben möchte. Und habe gesagt, mit der Nummer 5 und dem Namen Kehl. Das hat er aber nicht gemacht.
Ja, weil der hat dich natürlich als den elenden Arschkriecher demaskiert, der du natürlich auch bist. Ne? So.
Absolut.
Ne? Aber große, große News vom Topspiel am Wochenende. Auf bild.de, heute Nachmittag reingekommen. Klublegende soll bleiben. Bayern und Müller einig bis 2023. Pass auf, und jetzt wichtige Unterzeile in Corona-Zeiten, warum es jetzt noch ums Geld geht.
Ja, und Manuel Neuer will einen Vertrag bis 2025. Fand ich auch interessant. Dann ist er 39, wo man auch sagt, ja. Ja,
aber wie ist denn das, nachdem wir das jetzt in jede überregionale Tageszeitung und in jede Lokalzeitung geschafft haben, mit dem Gerücht, dass Nübel kommt, weil Neuer wahrscheinlich zu Juventus geht. Ja, super, ne? Das ist doch, da sollten wir eigentlich immer weiter streuen jetzt,
ja, demnächst. Ist das nicht auch toll, dass der Dümmste von uns dreien es geschafft hat, da so eine fußballrelevante Theorie mal in den Raum zu werfen? Ja,
nur deshalb bist du doch jetzt auf der Sport1-Liste für den Doppelpass. um dich da auf den Platz von Stefan Effenberg zu setzen.
Oh Gott, ja.
So,
ja.
Darf ich jetzt, würde mich auch noch jemand fragen? Ich habe so eine schöne Personalie.
Du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit.
Warte.
Lukas, was sind denn deine vier Legenden gewesen?
Okay. Ich möchte eigentlich nur eine nennen, weil sie so gut passt zu der Geschichte von Michael Beisenherz, nämlich diese Giuseppe Reyna-Geschichte. Ja. Ich habe auch einen Spieler, der auch noch ein Trikot trug, was mindestens zwei Nummern zu groß war, darauf. Es war dunkelblau, weiß gestreift und es stand Continentale drauf.
Michael Preetz.
Nein, es war nämlich die Zeit, wo der Sponsor von Dortmund, da waren wir als Berliner nach dem Aufstieg so unglaublich stolz, dass wir plötzlich den Sponsor vom Champions League-Sieger geerbt hatten. Plötzlich stand da Continentale. Und wen haben wir gekauft? Nicht nur Brian Roy von Nottingham Forest und nicht nur Henrik Herzog, Scheldt Direktal. Und nicht nur Dick van Buurik, sondern auch ein Tadschiken mit dem Namen Sergej Mandreko.
Ja, oh.
Und diesen Namen und seine, glaube ich, damals Nummer 16 oder so, oder 14, habe ich mir beflocken lassen. Das weiß ich noch. Bei uns über dem Kaufland an der Zitadelle in Spandau habe ich mir das beflocken lassen. Sergej Mandreko, wegen eines einzigen Spiels. Hertha BSC hat in der Hinrunde, glaube ich zumindest zu erinnern, zu Hause gegen Gladbach gespielt. Und Mandreko hat Stefan Effenberg den Ball zweimal durch die Beine gespielt und einmal mit diesem unglaublichen Ding, wo man auf den Ball mit der Sohle zweimal tippt und so drüber tanzt und sich auf den Ball dreht und ihn dann mitnimmt.
Ja.
Und Effenberg sah halt aus wie der alte Mann, der er da noch gar nicht war. Und dieser Tadschike konnte tanzen. Ich glaube, er hat am Ende nicht viele Spiele gemacht für Hertha BSC, aber es war ein unglaublicher Derwisch, wie er auf diesem Platz war. Und ich habe den verehrt ein ganzes Jahr lang, ist für mich heute noch eine der prägenden Figuren. Sergej Mandreko. Tadschikischer Nationalspieler.
Ja, natürlich, Sergej Mandreko. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich dachte der hätte sogar eine größere Rolle gespielt. Ich wusste gar nicht, dass der da so vergleichsweise unterrepräsentiert war.
Ich weiß nicht, das war ja auch die Zeit, wo wir ein 18-jähriges Talent namens Ivica Olic im Kader hatten.
Na gut.
Also ja, das ist ja immer das. Der hat Röber ja damals weggeschickt und hat gesagt, nee, den können wir nicht gebrauchen.
War er da aber wieder nackt und hat sich eingecremt? Oder?
Schön, dass du dir die Geschichte gemerkt hast.
Natürlich.
Aber nein, also Sergej Mandreko, dann natürlich Marcelinho, Davor Šuka, von dem ich hier einen 1860, stellt euch das vor, 1860, der Verein, Wahnsinn, bei dem nicht nur Davor Šuka, sondern auch Ike Hässler noch gespielt hat. Ich habe ein Davor Šuka-Trikot mit der Originalunterschrift hier, dieses mit, was ist das, ITF-Touristik? Nee, was ist das, dieses?
Ach so, diese, ja, ITF kommt, glaube ich, hin sogar, ne?
War das ja, so? in hellblau mit einem weißen Kragen oder so. Und da habe ich von ihm eine Unterschrift drauf. Und Davor Šuka für mich natürlich neben Matthias Sammer einer der großen Helden der Europameisterschaft 96. Also das Tor gegen Köpke, wo er den Ball mit der Sohle rüberzieht. Ja. Ja. Wird man nie vergessen. Steht für mich fast auf einer Stufe mit dem Bergkamp-Tor für Arsenal. Ist natürlich noch, aber dieses einfach die Chuzpe zu haben. Also es gab so dreimal Szenen vorm Tor. Bergkamp natürlich die absolute Nummer 1. Dann Jan-Arge Fjørtoft 99 gegen Kaiserslautern und Davor Šuka gegen Köpke, wo Stürmer einfach die Chuzpe haben, so ein Ding zu machen. Und deswegen Davor Šuka, Marcelinho, Sergej Mandreko und Schweinsteiger wegen 2014.
Leute, geiler wird's nicht, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Ich weiß, also ich erinnere mich wie heute. Es war mega. Das weiß ich noch. Vor allen Dingen Hertha habe ich ja immer, also Hertha habe ich alles geguckt.
Ja, aber Schweinsteiger ist doch klar. Der blutende Schweinsteiger, das ist die Ikone von 2014. Als Jogi Löw nach der Vorrunde nicht mehr wusste, wie man eine Mannschaft coacht, hat Schweinsteiger sie ins Finale gebracht und zum Titel geführt.
Übrigens eine ganze Menge Breaking News während unserer Aufzeichnung hier, nur damit das nicht vergessen wird. Zum einen gerade schon gesagt, Wimbledon wird abgesagt, was natürlich historisch ist. Gab's, glaube ich, zuletzt im Krieg, nehme ich mal an.
Das ist ein ganz, ganz kleines Tennis.
Ja. Dann Europapokal und Länderspiele bis auf Weiteres abgesagt. Also noch nicht mal mit einem Datum versehen, auch interessant für Champions League und natürlich auch dem Lieblingscup von Micky Beisenherz, dem Nations Cup.
Oh, toll.
Die Nations League.
Ja, die Nations, Nations League.
Ach, die Nations League. Und das Letzte, was ich gerade gelesen habe, die Bundesliga wechselt zu Pro7. Und zwar heißt da, das demnächst
ja,
The Master. Ach komm, wirklich, Mickey, Alter.
Ach so, ich wusste doch nicht, dass da schon wieder ein Gag vorbereitet wurde. So. Du wusstest es wirklich nicht.
Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt mache ich mir ein Omelett.
So, ja, dann mach du
ich
dir mal
ich möchte das jetzt hören, weil ich, ja. Pass auf, ich bin
Leute,
dumm
ich
und
muss,
angetrunken.
Ich muss leider
ich bin,
wirklich jetzt los.
Ja, wir ich weiß, Stunde ich muss, 15. Ich bin dumm und angetrunken genug, nicht zu verstehen, wo es jetzt hingeht. Bitte, ich
weiß
auch nicht, die Auflösung,
wo es hingeht.
Nein.
Okay.
Nein.
Dann kann ich noch
User,
sagen, dann
unsere User können aufklären, was ich welchen Gag wollte Mike Nöcker machen. Schreiben Sie bitte
genau, schreiben
einen frankierten Umschlag.
Ja. Ja.
So. Dann möchte ich noch sagen, weil mir ja vorgeworfen wurde, hier schamlos Promo zu machen. Ich mache jetzt mal schamlos Promo. Es gibt die neue MML Zeitlupe zum heutigen 1. April vor 22 Jahren 1998 ist in Bernabeu das Tor umgefallen. Anderthalb Minuten vorm Anpfiff. Marcel Reif und Günther Jauch haben um ihr Leben kommentiert und haben dafür den Bayerischen Fernsehpreis bekommen und waren für den Grimme-Preis nominiert. Heute sind sie immer noch da. Der eine mit, der andere ohne Ball. Und ich stelle die Frage, warum eigentlich?
Sehr gut. Alles auf fußballmml.de. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, Micky. Ja,
vielen Dank, Mike.
Lukas.
Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank, Hörer. Folgt uns
liebe Mäuse.
Folgt uns auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram
und auf
Facebook. Immer unter FußballMML, also youtube.com/FußballMML. Und denkt dran, digitale Rudelbildung, unser Auftrag, Bring Back 1530. Samstag ist es wieder soweit. Und das Ganze mit Unterstützung von Volkswagen We Drive Football. Danke, tschüss und tschüss.
Tschüss.
Macht's gut, ihr Mäuse.